Also das war ein Präludium von Bach zuerst und dann eine Rhapsodie von mir über das Präludium und am Schluss noch einmal Original Bach. Dasselbe Präludium, aber in einer völlig anderen Interpretation. Ja gut, jetzt wollen wir weiterfahren. Es ist uns klar, die 7 letzten Jahre, die 2. 3,5 Jahre, die große Drangsal, es ist die Zeit des Antichristen. Das große Zeichen, das die Drangsal bevorsteht, ist ein Götzenbild des Antichristen, das dieser in dem geplanten zukünftigen jüdischen Tempel in Jerusalem aufstellen wird. Dieses Bild wird auch in Offenbarung 13, 14 bis 15 beschrieben. Es wird ein esoterisches Götzenbild sein, das alle anderen dieser Welt in den Schatten stellt. Es wird sprechen können. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 15, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es. Und dann sagt Jesus Christus, dann sollen die Juden, die in dieser Zeit nach der Entrückung der Gemeinde an den Messias Jesus glauben, fliehen auf die Berge, um danach, gemäß Jesaja 16, hinüberzufliehen nach Moab, in das heutige Jordanien, wo sie von Jordaniern unterstützt werden in dieser schrecklichen Zeit. Ein ganz interessantes Drama. Araber aus Moab, aus Jordanien, werden diese Juden schützen. So ähnlich wie das viele in Deutschland, Holland, Frankreich damals in der Nazizeit mit Juden gemacht haben. Also das große Zeichen für die Drangsal wird dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz sein. Hier ein Blick auf den heutigen Tempelplatz mit dem Felsendom. Und Sie sehen, ein Esoteriker, der ein Bild bringen kann, das spricht, das wird eine Überzeugungskraft haben für so breite Massen, dass sie denken, das ist der Mann. Sowas kann ein Obama nicht, ja? Dem flogen ja damals, als er an die Macht kam, die Herzen nur so zu. Aber der brauchte kein sprechendes Bild. Aber man stellt sich vor, ein so richtig charismatischer Führer und der dann noch solche Dinge kann. Der treue Überrest Israels wird fliehen, um dem Schlimmsten im Land Israel zu entgehen. Matthäus 24, Vers 16 und 21, dass alsdann die Judäer sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und jetzt gehe ich auf Daniel 11 ein. In Daniel 11 hat sich alles schon erfüllt. Von Vers 1 bis Vers 35. Ich habe das mal ausgezählt. Sie finden dort über 150 prophetische Einzelaussagen, die sich alle in der Weltgeschichte erfüllt haben. Nachweislich. Darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben. Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, wo der ganze Nachweis zu finden ist. Aber dann springt der Prophet in die Endzeit. Das wird auch in Vers 35 gesagt. Und dann in Daniel 11, Vers 36 spricht Daniel über den Antichristen, der in Israel die Macht übernehmen wird. Und die Masse der Israelis werden ihn akzeptieren als den Führer, der sie aus den Problemen herausbringen wird. Er wird dort einfach genannt der König, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Aber dann in Vers 40 steht, und zur Zeit des Endes. Sie sehen, die Bibel macht klar, es geht hier um Endzeitprophetie. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, dem Antichristen, zusammenstoßen. Ja, wer ist der König des Südens? Die Antwort ist so kinderleicht. In Daniel 11, 1 bis 35, habe ich gesagt, alles erfüllte Prophetie. Und dort finden Sie ständig den Ausdruck der König des Südens, der König des Südens und auch der König des Nordens, der König des Nordens. In der erfüllten Prophetie war der König des Südens immer Ägypten. Also, dieser Text sagt, in der Endzeit wird Ägypten mit Israel unter dem Antichristen zusammenstoßen. Heute ist die Stimmung völlig gedreht in Ägypten gegen Israel. Das war sie schon vorher, aber es war im Untergrund. Heute kommt das jetzt wieder deutlich hervor. Aber dann geht der Text weiter. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zirde, das ist in der Bibel ein Name für das Land Israel, eindringen. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Wer ist denn der König des Nordens? Ganz einfach zu beantworten. In der erfüllten Prophetie von Daniel 11, 1 bis 35 war das immer Syrien. Aber aufgepasst, nicht das kleine Syrien von heute, sondern Großsyrien. In der erfüllten Prophetie war es das Nachfolgereich von Alexander dem Großen. Das Syrien umfasste Syrien, Libanon, über große Teile der Türkei bis Ländereien bis nach Pakistan. Also Gebiete von heute Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Pakistan, Libanon, Syrien, Türkei, Jordanien, Irak und auch Iran. Das war der König des Nordens. Und die Bibel sagt, der König des Nordens wird von Norden her kommen, auf dem Landweg und mit Schiffen auf dem Mittelmeer. Und wird eindringen. Eine massive Invasion. Dieser katastrophale Angriff aus dem Norden wird an vielen Stellen der Bibel beschrieben. Nicht nur in Daniel 11, sondern auch Joel 2. Eigentlich das Kapitel 1 und Kapitel 2. Micha 5, Jesaja 28, Psalm 83, Sacharja 12 bis 14 und so weiter und so fort. Dieser Angriff wird eine Katastrophe sein für Israel. Nicht wahr? Es fällt dir auf. All diese Länder, die heute zu diesem Gebiet von dem König des Nordens gehören, sind heute islamische Länder. Und das erklärt, was im Innern diese Gebiete in der Endzeit verbinden soll, um Israel zu überrennen. Der Titel des Vortrags hieß ja, arabische Welt in Aufruhr, ist Israels Existenz bedroht? Jawohl, sie ist bedroht. Und wie? Aber wenn wir die jüngere Geschichte Israels anschauen, da sehen wir, Israel wurde ständig bewahrt in all diesen Existenzkriegen. Seit 1948 bis heute. Also, ich war schon 1948, man dachte, jetzt geht Israel unter und sie haben überlebt. Und dann auch 1967, das war eine totale Übermacht, die Israel ausrotten wollte. Nach 6 Tagen war Ruhe. Und sogar im Yom Kippur-Krieg, das war ja eine Katastrophe. Man konnte ja die Armee nicht sofort mobilisieren, weil die Verbindung ja am Yom Kippur gar nicht da war. Über Radio und über das Fernsehen. Und fast kam Israel an den Rand der Vernichtung. Und dann hat sich alles gedreht. Aber wieso wird es zu dieser Katastrophe kommen? Nun erst dann, wenn die Masse in Israel den falschen Messias akzeptieren wird. Das ist der Grund, warum dann für eine kurze Zeit Gottes schützende Hand weggehen wird. Der Überrest wird fliehen und wird in Moab überleben. Ja, ich lese jetzt weiter. Daniel 11, Vers 40. Der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zirde eindringen und 4 Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Aha, da wo der Überrest Israels hingeht, nach Moab, da kommt die Invasion nicht hin. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrennen. Das ist ein innerarabischer Konflikt oder islamischer Konflikt. Also der König des Nordens wird Israel überrennen und Ägypten erobern. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Sudaneser werden in seinem Gefolge sein. Libyen, das Nachbarland von Ägypten, wird mit Syrien verbunden sein. Und Sudan, für Sudan steht Kusch. In der Bibel ist Kusch das Land südlich von Ägypten. Also Sudan, und im weiteren Sinn kann es dann Äthiopien, Eritrea bedeuten. Aber ganz speziell eben Sudan. So kommt Ägypten in die Zange. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großen Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer, Mittelmeer, und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also er hört plötzlich aus dem Norden Mobilisierung von Ägypten aus und auch aus dem Osten. Dann geht diese Armee wieder zurück ins Land Israel und will die Position bei Jerusalem festigen. Zwischen dem Tempelberg, Jerusalem und dem Mittelmeer. Da wird die Armee aufgestellt sein. Weil Offenbarung 16 zeigt, dass das widerstandene römische Reich Europa in der Endzeit wird seine Truppen nach Harmagedon verschieben. Harmagedon, das ist diese riesige Ebene im Nordisrael, im Hinterland von Haifa. Dort wird diese europäische Front errichtet und südlich davon zwischen Jerusalem, Sie kennen ein Schlachtplan zeichnen zu Hause, und dem Mittelmeer wird der König des Nordens und seine Truppen stationieren. Und dann heißt es, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Was wird geschehen? Zacharja 12 bis 14 erklärt, dann wird Jesus Christus eingreifen zugunsten Israels. Also, Sie sehen hier den Schlachtplan, der Angriff von Norden über das Land, über das Meer, dann die Eroberung Ägyptens zusammen mit Libyen und Sudan und schließlich diese Gerüchte und dann kommt es zurück und das Ganze wird ein Weltkrieg sein von 1260 Tagen, sagt die Offenbarung, 3,5 Jahre. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Matthäus 24, 22. Jerusalem wird im Zentrum des Konflikts stehen. Mit dem Tempelplatz. Jerusalem auf Hebräisch bedeutet Stadt des Friedens. Aber sie wird im Zentrum stehen. Zacharja 12, Vers 2. Gott sagt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale ist eine Schale mit Alkohol. Wer zu viel trinkt, kann nicht mehr objektiv denken. Und so werden die Völker rundherum nur noch eines sehen. Jerusalem muss von den Juden befreit werden. In Zacharja 13, Vers 8 lesen wir von der Katastrophe für Israel. Diese Verse beziehen sich auf die letzten 3,5 Jahre. Und es wird geschehen im ganzen Land Israel, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen. Und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Sehen Sie, was diese Verse sagen? Die haben sich noch nie erfüllt in der Vergangenheit. Das bezieht sich auf die Zukunft. Zwei Drittel der israelischen Bevölkerung wird umkommen in diesem Krieg. Ein Drittel wird überleben. Und in dieser größten Not, wenn Israel auf nichts mehr vertrauen kann, weder auf Europa, weder auf Amerika, weder auf die eigene Armee, noch auf irgendetwas, ein Drittel wird in dieser größten Not zu Gott schreien und umkehren. und Jesus Christus als Messias erkennen. In Sacharja 14, Vers 3 wird dann beschrieben, wie Jesus Christus auf dem Ölberg wiederkommen wird. Die Himmelfahrt hat ja stattgefunden, Apostelgeschichte 1, vom Ölberg aus. Und die Engel haben den Jüngern gesagt, so wie er weggegangen ist, wird er auch wiederkommen. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Hier auf dem Bild stehen wir auf dem Tempelplatz. Wir schauen hinüber zum Ölberg. Sie sehen bei dem roten Pfeil den höchsten Punkt des Ölberges mit der russischen Auffahrtskirche. Auf diesem Berg wird Jesus Christus erscheinen und wird den Überrest Israels, diesen Drittel, aus aller Not befreien. Und dann sagt Sacharja 12, Vers 10 folgendes. Es spricht hier der Ewige, Jahwe. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Schon erstaunlich. Kann man Gott durchbohren? Nein. Aber Gott sollte Mensch werden. Und als Mensch konnte er durchbohrt werden am Kreuz. Und das steht im Alten Testament. Und die alten Rabbiner haben gesagt, dass diese Stelle vom Messias spricht. Ich kann Ihnen das zeigen im Talmud. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ein Taxichauffeur in Jerusalem hat einmal mit mir über den Messias gesprochen, angesichts des Ölberges. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, dass der Messias gekommen ist, aber er wird wiederkommen. Klar, auf dem Ölberg. Und da habe ich diese Stelle zitiert. Vehibitu elai, das scherde karu. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das erste Mal wurde er durchbohrt. Und wenn er das zweite Mal kommt, auf dem Ölberg, dann werden sie auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden, es spricht plötzlich Gott der Vater, vorher Gott der Sohn, Gott der Vater, und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Sie werden weinen und sagen, wir waren so blind im Blick auf Jesus Christus. Er war der Messias. Und unsere Vorfahren haben so versagt. Und sie machen sich eins mit ihren Vorfahren. Sie erheben sich nicht die damals. Nein, wir haben ihn nicht erkannt. Und das wird ganz ähnlich sein wie bei Josef. Wer kennt nicht Josefs Geschichte aus der Sonntagsschule? Ich war, die Brüder hatten Josef verworfen und er wurde verkauft nach Ägypten. Aber später kam die Begegnung von Josef mit seinen Brüdern. Sie haben ihn nicht mehr gekannt. Und plötzlich sagt er, Ani Josef, Achichem, der ägyptische Mann, ich bin Josef, euer Bruder, spricht auf Hebräisch, ohne Akzent. Diese hartgesottenen Männer brechen zusammen und umarmen ihren Bruder. Und so wird es sein. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden erkennen, das war er. Und sie werden ihre Schuld bekennen, ihre Rebellion, die innere Rebellion bekennen. Und damit zeigen sie uns allen Menschen, wie man mit Gott versöhnt wird. 2. Korinther 5, Vers 10 sagt im Blick auf alle Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott muss nicht mit uns versöhnt werden. Er hat nicht Streit angefangen. Es ist unsere Rebellion. Und wir haben uns auch immer mehr von Gott entfernt. Wir haben gegen seine Gebote in der Bibel verstoßen. Und ich weiß, Sie wissen, wie das geht. Man verstößt gegen diese Gebote und dann entsteht irgendwie eine Angst vor Gott. Wir haben rebelliert. Und dann entsteht noch eine Angst vor Gott. Und im Tiefsten ist Gott wie unser Feind. Aber Gott sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und so sollen wir das tun, genau wie der Überrest das tun wird. Unsere persönliche Schuld, unsere Rebellion gegen Gott, unseren Ungehorsam gegen die Gebote der Bibel, Gott bekennen im Gebet. Und eben, das sollte ein ein Zerbruch sein vor Gott. Nicht so etwas Oberflächliches. Nicht so einfach, ja, ich nehme jetzt mal Jesus auf. Ein Zerbruch. Und wenn wir dann sehen, aber er ist ja durchbohrt worden am Kreuz. Er hat die Strafe für uns getragen am Kreuz. Gott hat ihn stellvertretend für mich geschlagen. Jetzt kann ich frei ausgehen. Und so können wir Frieden mit Gott bekommen. Unsere ganze Schuld, die Schuld des ganzen Lebens nimmt Gott uns ab. Er löscht alles aus. Das ist so wunderbar. Und das wünsche ich jedem. Wir sind in einer Welt des Aufruhrs, der Unruhe, der Friedelosigkeit. Aber letztlich hat das alles, auch diese Revolutionen der vergangenen Jahrzehnte, das hat alles seinen tiefsten Ursprung in unserer Rebellion gegen Gott. Das kann vielleicht nach außen gar nicht so als Rebellion zu sehen sein, aber es ist letztlich Rebellion. Und Gott sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und Gott vergibt. Und das ist einfach so wunderbar, diese Szene der Versöhnung, Josef und seine Brüder. Und so sollen wir mit Gott versöhnt werden durch Jesus Christus. Das wünsche ich wirklich jedem, der hier ist. Dass man zu dieser Erkenntnis kommt, Jesus Christus starb für mich persönlich am Kreuz. Und Johannes schreibt im Neuen Testament, 1. Johannes 1, 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Zusage Gottes. Und so wie sich alle prophetischen Aussagen der Bibel erfüllen, so ist auch dieses Wort einfach wahr. Gott steht dazu, er ist gerecht, wenn er uns vergibt. Nicht nur gnädig, gerecht. Er hat es versprochen, auf der Grundlage des Opfertodes von Jesus Christus zu tun. Ja, das wäre schön, wenn jeder ganz bewusst, der noch nicht mit Gott versöhnt ist, sich sagt, heute möchte ich wirklich radikal eine Wende erfahren und mich ganz bewusst mit Gott versöhnen. Nicht er mit mir, ich mit ihm. Das wünsche ich. Frieden mit Gott. Danke.